Die Kappe, oh, Entschuldigung, die Kappe in Predigtstellung, das habe ich, jetzt ist die Stimmung gleich besser, oder? Halleluja, oh Mann! Ja, hätte ich vielleicht vorher schon mal die Kappe in Lobpreisstimmung gebracht. Aber jetzt ist ja irgendwie alles in Ordnung. Also es ist nur ein einziger Punkt und ihr seht da hinter mir, der Titel ist schon ein bisschen komisch, Eunuchen auf der Straße, Eunuchen an Straßen, genau. Wahrscheinlich weiß der ein oder andere jetzt natürlich auch schon vom Bild her, worüber ich predigen werde, über welche biblische Geschichte, irgendwelche Tipps. Moment, das will ich nochmal hören. Was war? Hab ich nicht verstanden. Genau, es ist die Rede von Philippus und dem Kämmerer der Kandake, dem Schatzmeister, dem Finanzminister, irgendwie der Kandake, irgendeine ausländische Königin, weiß der Geier woher. Äthiopien, genau, steht da auch. Das war jetzt auch bloß ein Test, ob ihr ordentlich aufgepasst habt und dazugehört habt. Also es geht um die Bekehrung des Kämmerers der Kandake. Und ich will mal eben vorher sagen, bevor ich damit auch nur anfange, darüber zu reden, was mich an der Stelle so fasziniert oder was mich so in der letzten Zeit irgendwie wieder wesentlich mehr an Jesus fasziniert als sonst, ist natürlich eine Stelle, die ich oft gelesen habe und vermutlich auch die meisten von euch, steht in der Apostelgeschichte und man liest da irgendwie immer wieder mal irgendwie drüber weg und beschäftigt sich vielleicht auch mal intensiver damit. Aber im Moment gibt es so einen Aspekt, der mich total fasziniert an Jesus. Und das ist seine unglaubliche Fähigkeit, an den seltsamsten Orten aufzutauchen und einfach irgendwie ganz anders zu sein, als die Menschen sich das vorstellen. Also es ist überall eigentlich in den Evangelien und in der Apostelgeschichte davon die Rede, dass Jesus bei Menschen aufläuft, mit denen keiner gerechnet hatte, dass er an Orten ist und predigt, wo keiner gedacht hätte, dass ein frommer Mann da den Fuß hinstellt. Und es ist einfach überall, dass Jesus die Leute überrascht. Und es ist so eine Sache, dass man das vielleicht so theologisch so sieht und das irgendwie abhakt und dann sagt so, ja, okay, ich weiß, die Pharisäer, irgendwie fromme Leute, die konnten da gar nicht mehr drauf, dass Jesus mit Sündern geredet hat und dann auch noch irgendwie mit Nutten und mit Zöllnern und mit dem letzten Abschaum sich abgegeben hat. Und uns darüber freuen, dass das historisch so ist, oder ob uns das mal so richtig ergreift und wir meinen, dass dieser Jesus, der in uns ist, wahrscheinlich immer noch irgendwie genauso ist wie früher. Dass Jesus irgendwie also nichts von seiner Fähigkeit verloren hat, Systeme zu brechen, dass Jesus nichts von seiner Seltsamkeit verloren hat, dass Jesus nicht besser irgendwie zum frommen Establishment steht, als er das früher vor 2000 Jahren gemacht hat. Und dass Jesus vielleicht immer noch irgendwie auf der Seite mit der Menschen ist, die die frommen Leute links liegen lassen und einfach verlieren. Und das kann irgendwie etwas mit uns machen, wenn das an uns rankommt. Denn auf einmal stellen wir fest, ach du liebe Zeit, ich bin auch ein frommer Mensch. Vielleicht ist der Pharisäer, der in mir lebt, wesentlich größer als der Pharisäer, den ich in den Evangelien sehe. Möglicherweise bin ich selber irgendwie über die letzten 2 Jahrzehnte Christsein irgendwie viel pharisäerischer geworden, als mir das lieb ist. Und möglicherweise habe ich auch irgendwie in meinem Leben ein System aufgebaut, das Menschen unterscheidet zwischen Gut und Böse. Und es Leute hat, die man gerne erreicht, vor denen man gerne predigt, mit denen man gerne betet. Und dass es auch wie so die anderen gibt. Und ich glaube, ich kann die Frage leider mit Ja beantworten. Also es gibt irgendwie viele Orte, an denen ich mich total gerne predige. Es gibt viele Menschen, die ich voll mag, mit denen ich mir gerne zusammen bin. Und es gibt auch mir so ein paar Orte, wo ich eigentlich gar keinen Bock habe, irgendwie zu sein. Und es gibt auch mir so ein paar Menschen, die mir unheimlich auf den Zeiger gehen. Und wo ich gerne wollen würde, dass Jesus da jemand anderen hinschickt. Und es gibt leider, irgendwie dem Herrn sei es geklagt, wie jetzt so im Laufe der Zeit ist es passiert, auch so ein paar Leute, wo ich mich dann auch wie selber frage, wie ist das irgendwie, das noch Christen oder sagen die das eigentlich nur und die irgendwo nach meinen frommen Standards nicht mehr so gut abschneiden. Und es ist gut, irgendwie, dass ich gerade mal den Herrn wieder da ganz anders irgendwie erlebe und merke, dass er irgendwie jemand ist, mit der Menschen begegnen möchte, den wir noch nicht mal mit der Kneifzange anfassen. Und dass er sich über unsere frommen Empfindlichkeiten keine Gedanken macht und immer noch irgendwie diese Kapazität hat, Menschen auf der völlig anderen Seite zu erreichen. Und das möchte ich irgendwie total gerne irgendwie auch an mich ranlassen. Es tut mir manchmal leid, irgendwie, ich finde es total ätzend, irgendwie auch in mir so einen kleinen Pharisäer zu sehen. Aber es ist einfach irgendwie manchmal nötig. Und so im Laufe der Zeit, als ich dann darüber nachdachte und mal so einige Stellen durchgegangen bin in den Evangelien und der Apostelgeschichte, die dieses Prinzip illustrieren, habe ich gemerkt, dass es eigentlich so einen Ort gibt, wo Christen nicht hin sollten. So ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, so ein Ort irgendwie auf der Welt, wo eigentlich wir Christen nicht nötig sind und nicht sein müssten. Und das ist komischerweise der Ort, an dem wir ganz oft irgendwie zu finden sind. Das ist nämlich die Gemeinde. Und ich will das jetzt auch nicht überdramatisieren und sagen, hier, es darf keiner mehr in die Gemeinde gehen. So, das steht ja überhaupt nicht dahinter. Aber was dahinter steht, ist, dass dieser Jesus immer noch irgendwie die Leute erreichen möchte, die nicht fromm sind. Und die findet man ganz selten in unseren heiligen Hallen. Und deswegen ist eigentlich das Evangelium, das wir predigen, an unsere Gemeinden verschwendet. Und es ist mir so aufgefallen in den letzten Monaten irgendwie so und ganz stark dann irgendwie auch nochmal, als ich da im Gefängnis war, scheint so irgendwie ein sehr, sehr definierender Moment für mich gewesen zu sein, dass ich dachte so, hey, hier bin ich richtig. Das sind irgendwie genau die Leute, die ich erreichen möchte. Ist total super, irgendwie hier zu stehen und denen irgendwie was von Jesus zu erzählen. Und ist eine viel, viel lohnendere und bessere Aufgabe, also von Gottesdienst zu Gottesdienst zu ziehen und da irgendwie das Evangelium Leuten zu verkündigen, die es ohnehin schon kennen. Und das heißt natürlich jetzt irgendwie nicht, dass ich sage, geht nicht mehr in Gottesdienst. Also wir brauchen über diese Zeiten, wo wir inspiriert sind. Wir brauchen Zeiten, wo wir Gott anbeten. Aber ich glaube, wir brauchen auch einfach als Gemeinde und als einzelne Christen Momente, wo wir außerhalb der Gemeinde sind. Wir brauchen immer noch so die Umgebung gewissermaßen. Denn das sind die Leute, die Jesus wirklich erreichen möchte und wo wir als Christen hingehören. Und was ich jetzt euch erzählen möchte, ist so eine der Geschichten, eine der Missionsgeschichten im Neuen Testament, wo dieses Prinzip rüberkommt. Okay, ich sage einfach mal, wenn ihr weiter drücken sollt, dann könnt ihr das machen. Das funktioniert hier irgendwie mal wieder nicht und ich habe auch keinen Bock mehr darauf, mich da irgendwie jetzt einzuschießen. Also die Geschichte steht in Apostelgeschichte 8 und es ist eben die Geschichte, wo Philippus dann zur Landstraße geht, um einen Menschen zu bekehren, also eben erstmal irgendwie was von Jesus zu erzählen. Und die Geschichte ist im Grunde genommen total abgefahren. Die ist übernatürlich von Anfang bis Ende, von der ersten Minute bis zur letzten Minute. Und was passiert, ist auch mir total toll. Also es fängt damit an, dass... nein, bitte jetzt noch nicht drücken. Keine Sorge, mein Freund, deine Hoden werden noch zerquetscht, aber noch nicht jetzt. Also sie fängt damit an, dass Philippus eines Tages einen Eindruck kriegt. Wir haben gerade schon gehört, dass es so ein göttliches Navigationssystem gibt, auf das man sich verlassen kann. Und das ist mir genau das Prinzip. Philippus kriegt den Eindruck, geh an diesen und jenen Ort. Es ist eine lange Straße, die aus Jerusalem hinausführt. Und Philippus weiß einfach nur, dass er hingehen soll. Und das Erstaunliche ist, er macht das. Schon irgendwie eine Sache, die mich auch schon irgendwie herausfordert. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde, wenn ich jetzt so nachdenke und auf einmal kommt der Gedanke in meinen Kopf, geh irgendwie zur Kreuzung an der Lenneper Straße irgendwie und da wirst du jemanden sehen. Keine Ahnung, ob ich treu wäre, um das zu machen, aber ich hoffe, dass es wenigstens so wäre, denn es ist einfach eine Art, wie Gott manchmal mit uns redet. Philippus auf jeden Fall ist treu und er geht los. Und die Straße ist normalerweise eine ziemlich stark befahrene Straße. Es sind immer Leute unterwegs. Aber gerade jetzt ist es total hell am Tag. Es ist unheimlich heiß und es ist keiner da. Aber als Philippus ankommt, sieht er, da kommt ein Pferdegespann. so eine totale volle Reisegesellschaft, denn es kommt ein hoher Beamter, also er ist auf seinem Pferdekarren, es sind ein paar Soldaten wahrscheinlich da, die auf ihn aufgepasst haben, er hat ein paar Leibwächter irgendwie da gehabt, ein paar Leibdiener auch wie da gehabt und er sitzt auf diesem Wagen und liest. Und jetzt kriegt Philippus einen Eindruck, nämlich Gott sagt, halte dich zu dem Wagen. Der ist wohl ein bisschen schneller unterwegs, aber Philippus legt einen kleinen Spurt ein, kommt nah an den Wagen ran, steht daneben, läuft daneben, vielleicht so ein bisschen kurzatmig mittlerweile schon. Und er denkt sich, Herr, was soll ich machen? Da sieht er, auf diesem Wagen ist ein ganz fremd aussehender Typ. Ich denke mal, der wird ein Schwarzer gewesen sein, wenn er aus Äthiopien kommt. Also irgendwie so ein wahrscheinlich schwarzer Mittel- oder Langstreckenläufer, sportlicher, schmaler Typ. Aber jetzt sitzt er auf dem Bock von seiner Kutsche und er liest. Da kriegt Philippus die gute Idee und er stellt eine total unhöfliche Frage, nämlich er sagt, was liest du denn da? Und der Typ, Jesaja. Dann für die nächste noch viel unhöflichere Frage, verstehst du denn, was du da liest? Und der Typ sagt so, nee, ich verstehe es nicht, also wie sollte ich denn eigentlich auch? Und das erklärt mir ja keiner. Und Philippus sagt, kein Problem, springt auf und erklärt ihm die ganze Geschichte. Sagt, hier geht es um Jesus und wie der ist gekommen von Gott selber. Und wir haben das mitgekriegt, wie er gestorben ist, er ist gekreuzigt worden. Wir haben mitgekriegt, wie er wieder auferstanden ist, er ist nicht tot geblieben. Wir haben miterlebt, wie er wieder zum Vater zurückgegangen ist. Wir haben das miterlebt, wie sein Heiliger Geist gekommen ist, der mich übrigens gerade hier hingebracht hat. Und er erklärt dem Mann das ganze Evangelium. Und der Typ ist einfach ins Herz getroffen. Gibt Jesus sofort sein Leben, sagt, hey, da möchte ich auch irgendwie einer von sein. Ich möchte auch irgendwie mit zu deiner Religion gehören. Und wie ist das, kannst du mich nicht sofort taufen? Das hat er auch gehört, dass man als Christ getauft werden soll. Und da es gerade ein Stück Wasser gibt, sagt Philippus, ja, kann ich machen. Und sie steigen beide vom Bock. Er wird getauft. Und als sie aus dem Wasser wieder auftauchen, ist Philippus weg. Schon auch wie so eine der abgefahrenen Missionsgeschichten. So, wenn du dir das mal vorstellst, du wirst getauft und nach deiner Taufe ist wieder der Typ weg, der dich getauft hat. Aber Philippus war auf jeden Fall fort und evangelisierte in einer anderen Gegend. Und die Geschichte ist also von vorne bis hinten total übernatürlich. Fängt an mit dem Moment, dass Philippus diesen Eindruck kriegte, geht weiter, wie als Philippus auf dem Wagen sitzt und die richtigen Worte hat, um den Mann zum Herrn zu führen. Geht weiter irgendwie mit der Taufe und Philippus ist auf einmal weg. Also es ist eine total übernatürliche Geschichte. Und es sind nicht alle Geschichten im Neuen Testament so übernatürlich und so lang erzählt. Aber eine Art von Geschichten ist eigentlich überall immer wieder lang dargestellt. Und das sind Geschichten, wo Heiden zum Glauben kommen. Die meisten Christen in der ersten Zeit waren eigentlich Juden ursprünglich. Die haben sich dann, wir waren halt schon mit diesem Jehova, mit dem Jahwe unterwegs, mit dem Gott und haben dann irgendwie Jesus darüber kennengelernt. Aber es gab eben so ein paar irgendwie auch, die dann so nach und nach von den Heiden gekommen sind und gar keine religiöse Vorbildung hatten. Und weil das eine große Diskussion war, ob das überhaupt geht oder ob man erst ein Jude sein muss, um dann Christ zu werden, waren diese Geschichten immer irgendwie sehr angereichert mit dem Übernatürlichen. Also die Schreiber irgendwie haben sich immer Mühe gegeben zu zeigen, wie das der Heilige Geist dahinter steht, von vorne bis hinten. Und dass es der Heilige Geist war, der diese Leute in das Reich Gottes hineingebracht hat. Und ich denke, der Grund dafür wiederum war, dass die frommen Leute, dass die Juden damals einfach irgendwie nicht geredet haben mit Heiden. Die hatten totales Problem damit. Die haben die Straßenseite gewechselt, wenn Heide gekommen ist. Denen war es verboten, Essen zu essen mit denen. Es war ihnen verboten, mit denen Gemeinschaft zu haben, die zu Hause zu besuchen. Es war ihnen verboten, die Heiden mit zu sich zu Hause zu nehmen. Also es war einfach, es gab einen total tiefen Graben zwischen den frommen Juden und den Heiden drumherum. Und deswegen war es einfach nötig, dass der Heilige Geist es total klar gemacht hat, dass er wieder dahinter stand, wenn solche Menschen Christen geworden sind. Und es war sogar, dass dieser Äthiopier, dieser Kämmerer, noch ein extra Problem hatte. Der war nämlich nicht nur ein Heide, sondern der war auch noch kastriert. Und so kastriert zu sein an sich klingt jetzt für uns nicht so schlimm. Also für die Frauen unter euch klingt das nicht so schlimm wie für die Männer unter uns. Aber damals war es irgendwie eine absolute Katastrophe, denn als Kastrierter durfte man nicht an einem jüdischen Gottesdienst teilnehmen. Und das steht so im Gesetz. Nächste Folie bitte mal. In die Versammlung des Herrn darf keiner aufgenommen werden, dessen Hoden zerquetscht sind oder dessen Glied verstümmelt ist. Ist eine ganz schlimme Vorstellung, wenn man so drüber nachdenkt, dass einem die Hoden zerquetscht werden. Da will man eigentlich als Mann gar nicht drüber nachdenken. Ich habe mich trotzdem getraut, das mal vorzulesen. Das war eben einfach so die gesetzliche Regel. Es waren zwar viele Leute kastriert und wir außen gerade so hohe, gerade so viele Hofbeamte waren entmannt, könnte man sagen. Klingt da vielleicht etwas neutraler. Und die durften alle nicht in Gottesdienst. Und dieser Typ war zwar irgendwie total interessiert daran, den Gott Israels kennenzulernen, und er kaufte sich sogar eine Jesaja-Rolle, die irre viel Geld gekostet hat, um darin zu studieren, aber es war ihm einfach verboten, mitzumachen. Also er hätte reingehen dürfen in den Tempel, hätte sich da irgendwie alles angucken dürfen, aber er hätte nicht mitmachen können. Und ich denke mal, an dem Moment werden Leute genau zugehört haben, wenn sie in der Predigt waren und jemand hat diese Geschichte vorgelesen oder sie haben das selber gelesen, dann werden sie irgendwie sehr aufmerksam gewesen sein. Was passiert denn jetzt mit diesem Verschnittenen? Was passiert denn jetzt mit diesem Mann, für den jeder Jude nur Verachtung übrig hat? Wo man vielleicht die Straßenseite wechseln würde, wo man ausspucken würde. Was passiert mit dem? Und dann ist es total erstaunlich natürlich, dass der Heilige Geist sich ihm annimmt und dass er ihm den Weg zum Heil zeigt und dass er gleich von Philippus getauft wird. Also was hier irgendwie drin steht, ist eigentlich eine totale Lektion, nämlich die Lektion, in dieser Zeit, wo Jesus gekommen ist und wo der Heilige Geist gekommen ist, werden Menschen Christen werden, die niemals die Möglichkeit hatten, zu Gott zu kommen. Und es gibt sogar eine Prophezeiung dazu. Das ist die nächste Folie. Die ist von Jesaja. Und hier heißt es, der Verschnittene soll nicht sagen, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr. Den Verschnittenen, die meine Sabbate halten, die gerne tun, was mir gefällt und an meinem Bund festhalten, ihnen allen errichte ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal. Ich gebe ihnen einen Namen, der mehr wert ist als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen gebe ich ihnen, der niemals ausgetilgt wird. Also es gab die ganze Zeit, während das Gesetz bestand, hunderte von Jahren, mehr als 1000 Jahre lang, gab es dieses Wissen, es gibt Leute, die ausgestoßen sind von uns, nämlich die Verschnittenen. Aber es wird irgendwann kommen, da wird Gott auch diesen Leuten sich zuwenden. Und ganz egal, ob es im Gesetz steht und ob wir eigentlich was gegen sie haben müssen, irgendwann kommt eine Zeit, wo Gott Erbarmen hat für diese Leute. Und genau das ist jetzt passiert. Und wie in dieser Geschichte von Philippus ist es passiert, mir das Gott gezeigt hat, so jetzt im Messias werde ich mich diesen Leuten erbarmen. Und es war sicherlich eine ganze Menge Energie dazu nötig, über seinen Schatten zu springen. Also du bist irgendwie über Jahrzehnte aufgewachsen mit dieser Vorstellung, das sind unreine Leute und mit denen darf ich nichts zu tun haben. Und auf einmal siehst du, dass Gott gegen sein eigenes Gesetz verstößt. Total abgefahren. Der Gott, von dem du genau wusstest, irgendwie, der ist so und so und der mag diese Leute nicht und jene mag er auch nicht, der zeigt sich auf einmal irgendwie ganz anders und sagt, ich habe selbst irgendwie mit Menschen Erbarmen, die eigentlich von Gesetz deswegen nicht in mein Reich gehören. Und das ist, was ich einfach damit meine, dass Jesus immer wieder über den Schatten springt. Dass Jesus immer wieder irgendwie da ist, wo er eigentlich nicht hingehört. Dass also, wenn es Leute gab, wo damals die Juden gesagt hätten, da wird niemals Gott hinkommen, dann werden das Leute gewesen sein, die erstens keine Juden waren und zweitens auch noch beschnitten waren, verschnitten waren, also kastriert waren. Das waren Leute, da war man hundertprozentig überzeugt von, die werden niemals wieder zugehören. Und gerade solche Leute hat Jesus erreicht. Und das finde ich natürlich historisch erstmal irgendwie total toll. Finde ich total nett irgendwie von Jesus, wie das er diese Menschen erreicht hat. Ich finde, das muss eine spannende Zeit gewesen sein, also gerade wie theologisch. Wenn du siehst, entweder kommen Leute wie auf einmal in die Gemeinde, die ganz offensichtlich keiner Anforderung gehorsam sind, die total falsch sind, die überhaupt nicht irgendwie mit Gott am Start sein durften und die sind trotzdem auf einmal in der Gemeinde und die glauben trotzdem über diesen Jesus, dann muss das irgendwie eine spannende Sache gewesen sein. Aber es ist eben auch etwas, was nicht nur historisch ist, sondern was mich auch irgendwie heute sehr herausfordert. Denn ich muss mich natürlich jetzt fragen, wer sind denn jetzt die Verschnittenen unserer Tage? Wer sind denn die Leute, die ich irgendwie so ätzend finde, dass ich die Straßenseite wechsle, wenn die kommen? Wer sind die Leute, wo ich darüber nachdenke und kriege irgendwie schon Krätze oder Plack oder wie auch immer irgendwie ihr dazu sagt? Und wer sind diese Leute, die Jesus dann wahrscheinlich erreichen möchte, weil er so eine Fähigkeit hat, Menschen in sein großes Herz zu nehmen, dass er über meine Maßstäbe rausgehen wird? Und das ist so eine der Fragen, die ich euch auch auf die Folie geschrieben habe, die ihr mal in den Hauskreisen diskutieren könnt. Aber natürlich können wir vielleicht auch mal so ein paar reinrufen oder irgendwie mal schon mal überlegen, ob es solche Menschen gibt. Und ich habe das auch selber gemacht und habe mal so mein Herz ganz ehrlich geprüft und habe mich gefragt, gibt es Leute, bei denen ich eigentlich lieber möchte, dass sie draußen bleiben und nicht in die Gemeinde kommen? Oder bin ich wirklich so, wie es theoretisch sein sollte, dass ich für alle Leute offen bin? Und mir ist so gleich nach relativ kurz überlegen, ist mir aufgefallen, dass es doch so ein paar Leute gibt, die ich total ätzend finde. Irgendwie die mag ich überhaupt nicht, denen möchte ich nicht das Evangelium geben, mit denen möchte ich eigentlich nichts zu tun haben, wenn ich mal so ganz, ganz ehrlich bin, im Grunde meines nicht immer aufrichtigen Herzens. Und die erste Gruppe, die mir aufgefallen ist, Neonazis. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber irgendwie, wenn ich irgendwie so zwei Skinheads sehe, die da irgendwie noch mit Hakenkreuz-Tattoos irgendwie da rumlaufen, dann geht mir das Messer in der Tasche auf und ich wechsle schon aus Sicherheitsgründen die Straße, spuck vielleicht erst aus, wenn ich an denen vorbei bin. Aber es ist auf jeden Fall, ich denke, Gott, ey, bitte beruf irgendjemand anderen, wenn du die auch erreichen willst, okay, total seltsam, verstehe ich nicht, aber bitte nimm nicht mich dafür. Und jetzt so in modernerer Zeit, irgendwie würde ich sagen, irgendwie vielleicht gehören auch noch so Salafisten dazu. Die sind ja jetzt gerade so eine sehr beliebte Zielgruppe irgendwie. Und wo ich irgendwie auch denke, wenn ich da schon irgendwie so Fusselbärte sehe, dann kriege ich ja schon fast zu viel. Das geht auch irgendwie so total über meine Wertmaßstäbe. Oh. auch irgendwie so Leute, wo es mir total schwer fällt, anzunehmen, dass Jesus die liebt und dass er sie erreichen möchte. Also es ist tatsächlich so, wenn man mal darüber nachdenkt, dann ist man vielleicht nicht so weltoffen, wie der Herr ist. Und das tut mir wie von Herzen leid. Also ich will irgendwie mich da irgendwie gerne herausfordern lassen und auch so mit den Leuten mal in Kontakt kommen, mit denen ich eigentlich nicht in Kontakt kommen möchte. Und ich stelle es mir so ein bisschen so vor, irgendwie, als ob in mir der Herr Jesus wohnt, mit einem unheimlich weiten Herzen und alle Menschen irgendwie lieb hat, aber er wohnt halt auch in meiner Schale und meine Schale ist da irgendwie nicht so tolerant und hat ein paar mehr Vorurteile irgendwie als mein Kern. Und das führt manchmal irgendwie auch zu Verwicklungen, weil irgendwie manchmal das Innere nicht so ganz das möchte, was das Äußere möchte. Aber in dem Fall möchte ich mich natürlich für das entscheiden, was Jesus will. Und so ist das gleich die zweite Aufgabe, die auch in den Hauskreisen gegeben wird. Nämlich, wenn du Leute identifiziert hast, die du richtig doof findest, wie von deinem Herzen, wo du merkst, das ist irgendwie voll ätzend für mich, dann betet doch bitte für die. Also erstmal irgendwie ganz, ganz peasy anfangen. Also ich habe jetzt auch, ist jetzt auch nicht mehr meine Idee, wo ich denke, okay, irgendwie ich mag offenbar keine Skinheads, also irgendwie sollte ich auf jeden Fall erstmal jetzt nach Neubrandenburg fahren und welche kennenlernen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen übertrieben. Also vielleicht kann man es auch noch ein bisschen langsamer angehen, aber ich könnte ja schon mal wenigstens für die beten. Ich kann auch wenigstens schon mal irgendwie für die Leute beten, die Also mit der Glatze fängt der Herr ja schon an. Also man kann ja irgendwie auf jeden Fall schon mal irgendwie dafür beten. muss irgendwie jetzt nicht irgendwie gleich so richtig krass anfangen. Aber ich wollte schon mal wenigstens so ein bisschen das Bewusstsein irgendwie dafür wecken, dass wir alle Leute haben, auf die wir genauso herabsehen, wie Pharisäer das gemacht haben. Und jetzt sind es wahrscheinlich heute irgendwie nicht mehr so die Gruppen des Neuen Testamentes, weil wer lebt mit Jesus und traut sich irgendwie was gegen Huren oder Zöllner zu sagen? Das funktioniert ja nun mal überhaupt nicht. So vom Evangelium her und von dem, was die Menschen damals so gemacht haben. Aber unsere Hassgruppen haben sich einfach nur geändert, sind aber immer noch da. Das gleiche Prinzip ist da. Und ich würde es total geil finden, wenn man ja, als Gemeinde irgendwie auch solche Leute erreicht. Denn das sind wirklich Menschen, die gar keiner mehr erreicht, mit denen auch irgendwie ganz viele oder die meisten gar nichts mehr zu tun haben wollen. Und es wäre doch irgendwie total toll, wenn die Liebe Jesu durch uns zu denen fließen würden. Amen.